Also ich bin auch wirklich durch Brandenburg oder rings um Berlin, wenn ich das Wochenende frei hatte, mit offenen Augen gefahren, habe geguckt, wo ist ein Erdbeerfeld. Wo hat einer gibt ja diese Stände mit der Kasse des Vertrauens, wo hat einer zum Beispiel auch gar nicht mal schwarze Johannisbeeren, sondern wo, wenn da einer Marmelade drauf hatte, zum Beispiel halt irgendwie, wer Marmelade hat, hat vielleicht auch die Sachen im Garten. Hab bei den Leuten geklingelt, hab gefragt, ob ich auf dem Hof gucken kann, hab das Gespräch gesucht halt irgendwie, hab geschaut, wie die arbeiten, dass die nicht mit Pestiziden arbeiten halt irgendwie und ob die nicht Lust hätten, die Sachen nach Berlin zu bringen.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und ich bin heute in Berlin und zwar in einem Restaurant, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Ich bin im Rutz. Und zwar bin ich hier, weil das Rutz dieses Jahr Jubiläum feiert, 25 Jahre, und darüber spreche ich gleich mit Marco Müller. Und weil das so besonders ist, machen wir auch was Besonderes, das erzähle ich gleich, aber natürlich sprechen wir auch über die Anfänge, wie schwierig es war, Produzenten zu finden und welche Rolle Kindheitserinnerungen bei der Menüentwicklung spielen. Und das zeigt er uns anhand eines Gerichtes, das wir in dieser Folge zusammenbauen werden. Das ist auch für mich eine Premiere, und zwar ein Gericht aus dem Jubiläumsmenü Rutz Remastered. Es gibt Forelle, Kohlrabi und Forelleneier, und zwar genau 18 Stück. Und warum das so ist, erklärt Marco Müller in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Ja, lieber Marco, herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen, und ich habe mich sehr auf euch gefreut und bin schon sehr gespannt, worum es heute geht.
Auch. Ja, du ahnst es vielleicht, wir sind hier im Rutz, wir sind in Berlin, wir sitzen in dem Restaurant, und das Rutz wird oder ist dieses Jahr 25 Jahre alt geworden, und das ist auch der Anlass dieser Folge.
Ja.
Du bist seit 2004 dabei,
ja,
offiziell. Was bedeutet das für dich, das Jubiläum?
Also auf der ersten Seite hört sich 25 Jahre schon ganz schön alt an.
Ja.
wo ich hier angefangen habe, dachte ich noch, ich bin junger Wilder, die Zeiten sind vorbei. Aber ja, das ist halt 25 Jahre, Rutz ist halt 25 Jahre Entwicklung. Ne? Also ich habe vor 25 Jahren das Glück gehabt, Lars Rutz zu kennenzulernen. Wir haben in der Station vorher im Harlekin gearbeitet und haben, weil wir Arsch und Eimer waren, uns relativ häufig abends hingesetzt und haben uns unsere Welt bunt gemalt. Das heißt, wir haben uns überlegt, wenn wir selber bestimmen könnten, wie wir uns so ein Restaurant wünschen würden halt, und haben die Sachen, die wir uns gewünscht haben, aufgeschrieben. Und das ist sozusagen Konzeptbaustein fürs Rutz damals gewesen. Also es hat noch vor 25 Jahren stattgefunden. Das war auf der einen Seite, also ich sag mal so, es gibt halt Leute, die beschweren sich, es gibt Leute, die nörgeln, meckern, es gibt Leute, die haben Ideen und wollen Ideen umsetzen, und bei uns war das kein Beschweren, es war kein Nörgeln, es war kein Meckern, es war eine grundsätzliche Idee, wie wir uns Dinge vorstellen würden oder wenn wir die Chance hätten, Dinge besser machen würden, aber nur für uns. Ich finde halt irgendwie so, jeder hat da irgendwie so einen Hammer und so einen Hebel, wo er immer gleich glaubt, nur weil er glaubt, dass Dinge besser sind, dass das für alle anderen das Gleiche ist. Das war bei uns damals vielleicht gar nicht so ausgeprägt, sondern wir hatten diesen Traum, und der hat sich dann vor 25 Jahren mit der Familie Schmidt hier sozusagen ermöglicht. Und insofern ist Lars leider nicht mehr dabei, aber wir leben diesen Traum, den wir damals hatten, heute noch. Insofern ist es wirklich so, dass ich meinen Traum leben kann. Wir uns ganz viele Sachen von dem, die wir uns damals gewünscht haben, die wir uns erträumt haben, verwirklicht haben. Und insofern geht's mir großartig nach 25 Jahren Rutz.
Ja, Traum leben, Traum verwirklichen, das sind ja große Worte. Das heißt, du kannst hier machen, was du möchtest oder wie du dir das vorstellst, deine Art von Küche, deine Art von Gastfreundschaft ausleben.
Ja, das waren so grundsätzliche Ideen. Man muss immer gucken, 25 Jahre Rutz heißt, also 25 Jahre bedeutet, dass man ja auch schon ganz viel umgesetzt hat oder
das Vierteljahrhundert
auch Zeitgeist mitgeprägt haben. Ja. Und ganz viele Sachen, von denen wir damals geträumt haben, die wir umsetzen wollten und die wir damals vermisst haben, haben sich natürlich auch in der Stadt Berlin heute halt auch schon entwickelt. Vielleicht auch dank uns, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir ein Haus sein wollen, in dem man sich einfach wohlfühlt. Also hier geht es um Kulinarik, hier geht es um Regionalität, hier geht es um Nachhaltigkeit, aber vorrangig geht es um Geschmack, um Genuss, um Gastlichkeit und vielleicht so ein bisschen Wohnzimmercharakter. Also unsere Küche, unsere Projekte mit unser Leben, mit uns Zeit verbringen. Und das ist eigentlich das Größte, was wir geschafft haben, dass wir nicht stocksteif mit dem Finger auf irgendwas zeigen, sondern Zeit mit Leuten verbringen, mit Gästen verbringen, aber auch mit unserem Team. Und dass wir eigentlich unseren Traum auch weiterleben können und Leute haben in Form von Gästen, mit denen wir immer wieder unsere Ideen teilen können.
Mhm. Und wenn du sagst, ihr wolltet Sachen verändern, was wolltet ihr damals verändern? Was wolltet ihr anders machen, als es Status Quo war
zu der Zeit? Das war halt irgendwie immer. Es gab zwei Städte zu der Zeit, wo wir das Konzept geschrieben haben, wo die Leute nörglich so ein bisschen angepisst waren. Die Taxifahrer haben damals in New York Furore gemacht und in Berlin, weil die gleichersamt unfreundlich waren. Das war so eine Ranzigkeit. Also ich glaube, wenn man hier aus der Region kommt, hat man das vielleicht gar nicht so gemerkt, aber der Spiegel hat einem das schon sehr vor Augen gehalten, wenn man woanders war, dass einem fast diese Freundlichkeit, die einem da entgegengeschmettert ist, wie auch im Schwarzwald, dass einem das aufgefallen ist, weil hier die Leute erstmal so ein bisschen ranzlig, nörgelig waren, die waren halt nicht sofort zugänglich, das war der Berliner, das war auch der Brandenburger. Und das hat auch nicht jeder so gut verstanden. Und wenn du dir einen schönen Abend machen wolltest, dann wolltest du vielleicht auch nicht angeranzt werden. Ne? Das hat auch irgendwie, ich habe es wirklich im Schwarzwald gemerkt. Ich war 3 Jahre im Schwarzwald. Im ersten Jahr hat mich das absolut genervt, diese Freundlichkeit, dieses Strahlen, dieses auf einen Zugehen. Da bin ich halt im ersten Jahr wahrscheinlich halt, ob nun beim Bäcker oder im Supermarkt oder halt auch in der Wirtschaft, immer so gefühlt so einen halben Meter zurück und erstmal ausgewichen. Aber dann hat man sich doch dran gewöhnt, also dieses herzlich, dieses Willkommen heißen, dieses auf einen zugehen, dieses Gefühl zu geben, dass man bei Leuten wirklich willkommen ist halt irgendwie. Und fand ich im Schwarzwald damals halt, und ich war halt auch viel im Elsass unterwegs, halt auch im Elsass halt unfassbar spannend, dass man halt Leute hatte, die etwas perfektionieren wollten, aber du sozusagen halt nicht mit einer Unfreundlichkeit abgestraft wurde, sondern das war eigentlich genau das, was ich mir hier auch gewünscht habe, eigentlich, ob eine Straußenwirtschaft, ein normales Lokal, ein Gasthaus halt irgendwie, man ist reingekommen. Ich fand halt, das war mal so prägend für mich halt irgendwie nicht. Das hat geregnet, das hat wirklich ordentlich geschifft, ich bin nass geworden, bin in einen Laden gegangen, der war gar nicht weit von mir entfernt, der hieß Auerhahn, ne? Und da stand dann die Chefin halt irgendwie und die meinte, Mensch, Junge, komm rein, regnet draußen, gib mal die Jacke, setz dich mal in Ruhe hin, komm an, wir kümmern uns gleich, willst du schon mal was trinken? Meine Tochter kommt gleich mit der Karte, wir sagen dir gleich, was wir machen, was wir haben, so. Ne? Also du standst bei denen gleich irgendwie im Laden, aber du warst irgendwie von der ersten Sekunde so angekommen, ne? Aber nicht schleimig, nicht überhöflich, sondern so fast wie man sich das zu Hause wünscht, ne? Also bei denen. Und das fand ich so großartig. Deswegen, und wir hatten in Berlin, hatten wir, oder in Deutschland damals, die Top-Gastronomie, fand ich, war entweder selbstgefällig und arrogant, deswegen halt auch ausladend. In Berlin teilweise entweder rotzig oder irgendwas bei anderen Läden auch dazwischen. Ich will jetzt auch nicht jedem unterstellen, dass diese Rotzigkeit überall für Furore gesorgt hat, aber generell war dieses bei den Leuten anzukommen, und das nehme ich jetzt gar nicht aus dem Schwarzwald mit im Imperial, wo ich damals war, was eins der, Bühlerhöhe war damals eins der besten Häuser, was wir hatten, wenn nicht sogar das Beste im Luxussegment. Vom Restaurant war mir, glaube ich, damals auch schon unter den Top 10 gewesen halt. Aber diese Menschlichkeit, irgendwo in so einen Auerhahn reinzugehen und dieses Willkommen heißen und dann gleich Teil dieses Abends zu sein und zusammen Zeit zu verbringen auf Augenhöhe, das hat mich damals unfassbar imponiert. Aber wie gesagt, das würde ich mir hier in Berlin auch wünschen.
Okay, aber das ist ja spannend. Das heißt, der Gedanke war eher, ihr kommt von dem Gedanken der Gastfreundschaft und nicht von einer Küche, die ihr Berlin präsentieren wolltet. Die kam dann natürlich dazu, aber...
Na, wir haben halt unterschiedlichste Säulen gehabt. Also wir haben halt gesagt, es war die Zeit gewesen, wo Winzer so ein bisschen in der Rebellion war, weil der Blickwinkel für deutschen Wein hat damals gefehlt, zumindest im Deutschen, auch national, auch gerade international, was man sich nicht vorstellen konnte. Die Italiener an sich haben immer weiter dafür gesorgt, dass ihre Produkte bekannter wären. Die Franzosen waren platziert, die Amerikaner kamen damals. Da hat man diesen Stoff gesoffen, der halt auch aus Kalifornien kam, mit diesen vollkommen sonnengetränkten Weintrauben halt irgendwie, was die Deutschen halt anscheinend gemocht haben. Aber das, was wir hier selber gemacht haben, dem hat damals noch der Durchbruch gefehlt. Ne? Dann war eine neue Generation an Winzern, die wollten was bewegen. Es gab eine neue Bewegung an Sommeliers, die wollten was bewegen. Es gab halt auch eine neue Generation an Köchen halt irgendwie, ne? Das halt irgendwie, wo man halt auch was bewegen wollte, dass man halt nicht nur auf den fahrenden Zug aufspringen wollte, sondern dass man halt ganz klar eigene Ideen umsetzen wollte, was verändern wollte. Und dann ging es am Ende um Kulinarik, um vernünftige Weine, um Selbstbewusstsein, was die deutschen Produkte angeht, ob nun Wein, ob nun Kohlrabi, sage ich mal, jetzt irgendwie oder Forelle. Und nicht nur Steinbrot, Stopfleber, was wir gelernt hatten. Ja. Aber es ging halt auch um Gastfreundschaft. Ne? Bei Berlin war es damals so gewesen, wenn du essen gegangen bist, also es gab halt bürgerliche Häuser, mehr als heute, muss man sagen. Da war es dann eher so ein bisschen Berliner Schnauze, ne? So ein bisschen ranzig.
Ja.
Das heißt, da konnte man ein bisschen Berliner Küche genießen. Wenn man so ein bisschen bessere Berliner Küche oder deutsche Küche haben wollte, ist man zum Österreicher gegangen, dieses Bodenständige. Ne?
Ja. Ja.
Und wenn man freundlich behandelt werden wollte, ist man halt zum Italiener damals gegangen. Das waren so die je nachdem, mit wem man gerade unterwegs war. Ne? Das hat irgendwie, also du wolltest jetzt nicht irgendwo eine Rinderroulade zu einem Date in Berlin essen, weil du dann sozusagen dann auch abgewatscht wurde. Und das sind so die Grundmeinungen. Deswegen setze ich vielleicht Gastfreundschaft auch nach vorne, weil es das war, was uns vielleicht am Ende auf einer sehr schönen, also die Leute willkommen zu heißen, Art und Weise damals fast neben dem Genuss oder neben dem Bewusstsein für regionale Sachen, Ideen, Produkte, Kindheitserinnerung. Das hat halt hier an allem gefehlt damals.
Ja, ja. Und was würdest du sagen, hat sich am stärksten verändert während dieser Zeit?
Oh, die ganze Stadt. Einiges. Also ganz Deutschland. Also ich finde, das ist so spannend. Also ich bin halt allein Sinn für Kulinarik, ne? Also das ist halt, das war damals schon eine recht undankbare Aufgabe, wenn du in der Küche gestanden hast. Also. Und also ich sag mal, wenn du am Kudamm damals warst, was damals ja sozusagen Hotspot Nummer 1 für Berlin war, für Touristen halt irgendwie, wenn du jemand gesprochen hast, der am Kudamm seine Gastronomie hatte, der hat halt über Leute, die in Berlin besucht haben, so schlecht beredet halt irgendwie, wo ich gesagt habe, das stimmt mit dir eigentlich nicht halt irgendwie. Warum werden Touris so runtergematscht? Warum werden Leute, die Berlin besuchen, einfach auch da so schlecht gemacht halt irgendwie? Also es gehören immer zwei dazu, ne? Ist halt irgendwie, aber garantiert haben wir natürlich nicht in einem klassischen Touri-Laden gearbeitet. Aber generell war das so, ich festgestellt hatte, auch gerade Leute, die international nach Berlin gekommen sind und die so ein bisschen kulinarisch bewandert waren, war mir teilweise zu dem Zeitpunkt damals weitaus lieber als Berliner oder deutsche Gäste halt irgendwie. Mhm. Die waren neugierig, die hatten Sinn, die waren offen für Neues, die hatten halt auch Sinn für Leichtigkeit, die muss man nicht nur einen XXL-Schnitzel hinstellen, irgendwie scheißegal, was das für ein Tier ist, scheißegal, wie durchgebraten, das ist halt irgendwie Hauptsache groß, günstig, macht satt. Das war ja damals noch so ein bisschen die Mentalität. Und vielleicht gibt's das vereinzelt heute immer noch. Ich glaube, ganz haben wir es nicht raus. Auch gerade um so ländlicher bekommen. Aber wir haben mittlerweile ein unfassbar spannendes Publikum. Auch aus Deutschland halt irgendwie. Leute sind interessiert. Die sind begessen, belesen. Die kochen gerne.
Ja, ja.
Die wissen, was sie essen. Ihnen ist halt nicht mehr scheißegal. Hauptsache günstig, riesengroß. Also es hat sich generell unfassbar viel geändert. Auch damals, wenn man einen Fisch glasig gebraten hat. Der ist von einem deutschen Gast zurückgekommen. Das wäre jetzt, sage ich mal, von einem Franzosen oder Italiener nie passiert, dass ein glasig gebratener Fisch zurückkommt. Der Deutsche hat gesagt, Mensch, nicht durchgebratenes Geflügel esse ich nicht. Der Fisch, der ist noch roh.
Ja.
Das Entricot bitte durch halt irgendwie. Mhm. War auch eine komplett andere Zeit. Ne? Also wir kannten es halt nicht anders, weil die Generation, die damals auch Gastronomie geprägt hat, war ja eher so eine Nachkriegsgeneration. Ja. Und im Nachkrieg ging es halt um Überleben, dann ging es halt um Wohlstand, dann ging es halt generell darum, Fleisch zu essen. Aber die Hygienebedingungen waren vielleicht auch nicht zu jedem Zeitpunkt so, dass man sagen könnte, dass du alles und jeden, jedes Tier, jedes Stück Fleisch rosa essen möchtest, das war so ein Sicherheitsgedanke. Man hat sie lieber kross gebraten, als dass man es glasig oder rosa gebraten hat. Und dieses offene, dieses aber trotzdem mittlerweile experimentelle, was wir Deutsche auch haben, eröffnet uns natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Also wir haben uns unfassbar entwickelt. Oh, ja.
Und wenn du aufs Rutz guckst, die Entwicklung des Rutz, könntest du sagen, ihr steht irgendwo oder ihr blickt nach vorne, es geht immer weiter?
Also es ist schon so, also dass wir, also die Projekte werden bei uns generell nie enden. Ne? Das ist eine Sache halt irgendwie, das fängt damit an, dass es immer wieder neue Produzenten gibt, die andere Sachen spannend machen. Es gibt alte Produzenten, was zu 25 Jahren auch dazugehört, die aufhören. Es gibt Leute, die machen es besser, es gibt Leute, die machen es halt schlechter. Also wir haben halt generelle Entwicklung. Was für uns damals ganz spannend war, eigentlich, das ist sozusagen so ein Grundbaustein zu finden. Ne? Also prinzipiell hatte mich damals gestört gehabt. Also mich hat gar nicht gestört, dass man fast überall international kulinarisch weiter war als in Deutschland. Mhm. Also ich sag mal, ein Schnitzel und Thema Rouladen hat uns damals keiner was vorgemacht. Kartoffelsuppe gab es überall im ganzen Land halt irgendwie. Aber diese Weiterentwicklung und dieses aufs nächste Level bringen, das war zu der Zeit etwas, was man auch anschieben musste, weil auch die Grundbedürfnisse sich geändert haben, die Ansprüche, wenn man essen gegangen ist. Und dadurch, dass wir das gar nicht hatten, hat natürlich der Gast von damals halt italienische Küche, französische Küche, selbst spanische Küche bevorzugt. Ja. Mittlerweile ist asiatisch noch dazu gekommen. Sie ist leichter, sie ist frischer, sie ist eleganter, sie ist trotzdem gehaltvoller halt irgendwie, aber auch nicht mehr so fettig, nicht mehr so kohlenhydratlastig rein und alles halt. Und das ist ein Sprung, den mussten wir machen. Und das sind sozusagen Sachen, wo wir, wenn wir auf ein Etikett drauf geguckt hatten, jedes Mal, wenn ich ein Produkt hatte, was mir wirklich gefallen hat. Also ich bin halt am Wasser groß geworden. Wir hatten Fisch. Mein Opa stand im Garten. Wir sind auf Land groß geworden. Das heißt, ich hatte die besten Produkte. Irgendeiner hatte Hühner. Irgendeiner hatte Tomaten im Gewächshaus. Irgendeiner hatte im Keller Champignons. Ja, ja. Dann waren da hinten irgendwo frische Gurken halt irgendwie. Also ich bin in meiner Kindheit wirklich, hatte ich das Glück gehabt, dass wir Zugriff eigentlich auf wirklich beste Produkte hatten. Und jedes Mal, wenn ich anfangen wollte, mit diesen Produkten, mit denen ich auch groß geworden bin, zu kochen, habe ich halt das Etikett umgedreht und habe gelesen, Spanien, Portugal, Griechenland, Frankreich, Italien. Das Kurioseste war gewesen, wo ich Zander aus dem Bodden haben wollte, wo der mir gesagt hat, ja, wir haben welche aus Kanada, wo ich gesagt habe, das schlägt irgendwie so den Gipfel die Krone ab halt, weil also jetzt den Zander wirklich einmal um die Welt fliegen zu lassen halt irgendwie dafür, dass er bei uns auf die Teller kommt, das habe ich halt nicht verstanden. Aber das war halt generell etwas gewesen, wo man sagt, ich wusste ja, dass es die Sachen gibt. Ich glaube auch heute noch dran, dass man da ganz viel bewegen kann und dass man halt auch Leute da motivieren muss, sowohl Konsumenten, Köche, aber halt auch Produzenten. Aber diese Zuverlässigkeit, dass wenn jemand hier was macht halt irgendwie, die gab es ja in der Vergangenheit auch gar nicht. Ne? Also wenn jemand, wenn du deine Kuh zum Schlachthof bringst und 3,50 € aufs Kilo Kuh kriegst, ich sag mal, wer stellt sich jetzt in Deutschland denn dahin? Ne? Das hat irgendwie, da machen uns natürlich andere Kulturen auch was vor. Und das sind Hebel, die wir halt in Bewegung setzen müssen. Aber ich sag mal, das rechtfertigt immer noch nicht, sage ich mal, dass wir jetzt Carabineros aus Chile, Zander aus Kanada, Rindfleisch aus, keine Ahnung, Uruguay, weil es jetzt auch günstiger und schön ist halt irgendwie, weil die grundsätzliche Frage ist, wir haben ja Landwirte, wir haben Bauern. Letztes Jahr haben wir zu viele Kartoffeln produziert. Die sind wir nicht losgeworden, ne? Weil alle anderen das halt günstiger produzieren, weil wir halt auch, muss man sagen, halt irgendwie bei den EU-Forderungen schlampen halt irgendwie bei den Anträgen. Also wir haben noch ganz viel, wo wir Deutsch nacharbeiten müssen. Für uns persönlich im Kleinen wollte ich uns eigentlich beweisen, dass man regional arbeiten kann, dass es tolle Produkte gibt, dass die Aromen aus meiner Kindheit, auch diese Kindheitsaromen, dass man die ins Restaurant bringen kann, dass es mit einer Handwerklichkeit, mit einer Hochküche in Verbindung zu bringen ist. Und das ist das, was wir unter Beweis stellen wollten. Und auf deine Frage zurückzukommen, war denn die Reise, Leute zu finden, die dazu bereit sind, ja? Und wo wir die gefunden hatten, haben wir festgestellt, zum Beispiel, wenn man jetzt, wir haben jetzt hier einen Kohlrabi auf den Tisch liegen, ihr könnt das nicht sehen, aber wenn man jemanden findet, der so bekloppt ist, einen Kohlrabi, sage ich mal, auf so eine schöne Art und Weise zu ziehen, dass das Zeug nicht nur nach Chlorwasser schmeckt, sondern dass der Kohlrabi wirklich nach Kohlrabi schmeckt, dass der eine leichte Schärfe hat, so wie ich ihn aus meiner Kindheit kenne, dass man den wirklich verarbeiten kann. Also, dass es nicht nur 0815 Billigprodukte sind, sondern dass jedes einzelne Produkt einen eigenen Geschmack hat, was so ein Produkt auch verdient hat. Da haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass die Verfahren, die wir damals halt auch gelernt hatten, in meinen allerersten Anfängen, dass die nicht mehr funktioniert hatten. Ja. Ne? Wir mussten halt fermentieren, wir mussten halt klare Aromen reinbringen. Und diese Reise haben wir bis heute eigentlich noch gar nicht abgeschlossen, weil es noch so viele spannende Projekte gibt, die wir machen wollen.
Und du hast gerade den Kohlrabi angesprochen. Wir sprechen auch gleich noch über ein spezielles Gericht. Aber wie findet ihr dann so einen Produzenten für Kohlrabi, sag ich mal? Wie entdeckt ihr den?
Also ich habe halt schnell gemerkt, dass dieses klassisch Französische, wie ich es halt auch noch vorher gelernt habe, Sahne einkochen, ein Kilo Butter reinklopfen, halt irgendwie, dass das nicht mehr funktioniert hat, weil das eine Küche ist, wo wir gelernt haben, tolle Aromen zu produzieren, aber all dieses Fett, all diese Sahne erschlägt halt auch diese Eigenaromen innerhalb der Produkte. Mhm. Deswegen haben wir angefangen, mit klaren Fonds, mit Fermenten, mit Eigengeschmack in den Gerichten zu arbeiten halt. Und das ist einer. Und parallel ist es halt aber auch so, dadurch, dass es das nicht gab, bin ich halt auch damals halt, also lustigerweise ist ein Radiosender in Berlin auf uns zugekommen damals halt, der mitgekriegt hat, wie wir arbeiten, Robert Skopin, der ganz lange
Radio 1.
Zeit, genau, Radio 1 übernommen hatte. Der hatte, glaube ich, ein eigenes spannendes Interesse an dem, was wir hier machen, weil er es einfach gut fand. Also da waren wir halt noch garantiert nicht auf 3 Sternen und er war hatte noch gar nicht wirklich die absolute Sendeleitung zu dem Zeitpunkt übernommen, aber trotzdem saß Robert hier. Wir haben oft darüber gesprochen, wie man halt die Sachen, die wir hier für uns persönlich rausgefunden haben, vielleicht halt auch unter die Leute bringen kann. Auf der einen Seite, um mit Berlin vielleicht zu sprechen, auf der anderen Seite halt auch das publik zu machen und auch um nach draußen zu transportieren. Und da hatte Robert damals halt, der war halt auch schon sehr untriebig, ähnlich wie wir, und hatte da unterschiedlichsten Ideen. Er wollte sogar im Tipi in Berlin irgendwie so eine Show machen, wo wir sagen, okay, wir bringen einfach Produzenten, Produkte, Verfahren, Musiker, einfach wir bringen Berlin kulinarisch, künstlerisch auf die Bühne. Ich muss sagen, glücklicherweise hat er die Sendeleitung bei Radio 1 übernommen. Also dieses Tipi-Projekt hat mir damals geplant, ist nie etwas draus geworden, weil er dann halt auch selber genug um die Ohren hatte, meinte, Müller, komm, lass uns das einfach ins Radio bringen, jeden Freitag 11 Uhr gebe ich dir Sendezeit und dann bin ich 10 Jahre oder vielleicht waren es auch 11 bei Radio 1 jeden Freitag um 11 Uhr ausgestrahlt worden, weil er sagt, das ist die Zeit, wo die Leute fürs Wochenende einkaufen und wo wir angefangen haben, über Produkte zu sprechen. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich zu dem Zeitpunkt, wo ich schon ganz tolle Produzenten hatte. Aber diese 10 Jahre da über den Äther zu gehen, war für mich natürlich ein riesengroßer Schritt nach vorne, weil auch die letzte Ecke, die dunkelste Ecke hinten in Brandenburg halt so irgendwie erfahren hat.
Okay.
Und da haben die Leute dann angefangen, schon vor dem Sender zu stehen. Mensch, ich habe ein Stück Fleisch, ich habe einen Huhn, ich habe ein paar Eier, ich habe Tomaten.
Haben wir dich abgefangen dann, oder?
Ja, das war schon so gewesen halt irgendwie, wo... Und vorher bin ich halt über die Ländereien gefahren. Also ich bin auch wirklich durch Brandenburg oder rings um Berlin, wenn ich das Wochenende frei hatte, mit offenen Augen gefahren, habe geguckt, wo ist ein Erdbeerfeld.
Ja.
Wo hat einer gibt ja diese Stände mit der Kasse des Vertrauens, wo hat einer zum Beispiel auch gar nicht mal schwarze Johannisbeeren, sondern wo, wenn da einer Marmelade drauf hatte, zum Beispiel halt irgendwie, wer Marmelade hat, hat vielleicht auch die Sachen im Garten. Hab bei den Leuten geklingelt, hab gefragt, ob ich auf dem Hof gucken kann, hab das Gespräch gesucht halt irgendwie, hab geschaut, wie die arbeiten, dass die nicht mit Pestiziden arbeiten halt irgendwie und ob die nicht Lust hätten, die Sachen nach Berlin zu bringen. Und das Schwierige war ganz klar halt auch, selbst wenn jemand eine 500-Gramm-Schale am Tag geerntet hat, hat natürlich keiner ein ortseigenes Interesse gehabt, dann mit nach Berlin zu fahren. Ne? Also ich sag mal, dieser Aufwand nutzen, das war halt auch so mit den tollsten Produkten halt trotzdem erstmal noch der nächste Prozess. Und dann haben wir nochmal Leute gefunden, die halt die Sachen einsammeln, halt auch irgendwie, wo man sagt, okay, diesen Verbund von Produzenten und auch den Verbund dann von Gastronomie in Berlin, das ist das Nächste, diese Zuverlässigkeit für Produzenten. Das war, glaube ich, halt auch das durchschlagende Erfolgserlebnis oder der durchschlagende Erfolg, wo wir sagen, diese Zuverlässigkeit für die Produzenten zu sagen, es lohnt sich, also nicht nur für 500 Gramm, sondern ich kann übers Jahr planen, ich habe diese Abnahmemöglichkeit, ich habe jemanden, der mir das holt.
Ja.
Und ich bekomme für meine Ware Geld, ohne dass ich halt die Zeit im Auto verbringe, halt auch irgendwie. Also diese Vernetzung und dann hat uns dann halt auch Berlin da auch weitergeholfen, weil es dann hier immer interessierte Gastronomen gab, die dann halt vielleicht halt eine ähnliche Gastronomie im Kopf hatten oder auf diesen Zug mit aufgesprungen sind. Und umso mehr Leute das natürlich regional gedacht haben und auch gekocht haben und auch diese Vision haben und hatten, halt irgendwie umso mehr haben wir natürlich auch davon profitiert.
Ja, also hat sich diese Regionalität, die ihr heute lebt und auch mit der ihr arbeitet, über die Jahre auch aufgebaut?
Extrem. Also es war ja alles da, aber es hat sich der Brandenburg, also auch wenn man rausgefahren ist, muss man jetzt nicht glauben, dass die Leute begeistert waren, dass ich da auf den Hof drauf bin. Ne? Aber das ist vielleicht dieses Stück Brandenburg, was ich halt auch in mir drin habe, dass ich mich natürlich nicht abwimmeln lasse, dass ich ins Gespräch reingehe, dass ich nachhake, dass ich mich immer wieder melde. Weil ich schnell gemerkt habe, dass die Leute sich da draußen halt überhaupt nicht von so einem gerne Fuzzi da aus Berlin unter Druck setzen lassen wollen, wo sie aber gemerkt haben halt, also diese Barriere abzubauen, das war glaube ich bei Weitem schwieriger, weil man muss ja erstmal an die Leute rankommen, ne, und das braucht Geduld, ne, dann kannst du jetzt nicht hinsetzen und sagen, du hast jetzt Kartoffeln, ich will die haben, dann sagt der, scher dich von meinem Hof, ne, also im Grunde genommen den Zugang zu den Menschen, zu den Produzenten, zu den, und das sind teilweise ja die längsten Projekte gewesen. Das ist halt irgendwie, dann jemanden zu finden, der mehrere Sachen hatte. Und wenn man den Zugang hatte und dann sie gemerkt haben, dass du eigentlich gar kein Idiot bist und dass du auch nicht so ein arroganter Fuzzi bist oder was auch immer denn in den Köpfen manchmal halt auch den Leuten vorgeschwebt ist, in so einer gewissen Abwehrhaltung halt irgendwie, reicht ja manchen Leuten noch schon, du gehst jetzt runter auf einem Hof. Ne? Das ist halt irgendwie so ein tief instinktives Denken. Ja. Und wenn die ein bisschen Vertrauen aufgebaut hatten, über eine Zeit halt irgendwie sich geöffnet hatten und man ein Produkt hatte, dann hat man den Zugang gekriegt und dann konnte man halt auch mehrere Projekte bauen. Und dann war das ganz erstaunlich gewesen, dass Menschen, die vielleicht vor 2 Jahren noch nicht mal mit einem geredet haben, dass die, so wie ich jetzt halt irgendwie einfach gesprudelt haben, Ideen entwickelt haben, Leute mobilisiert haben. Mhm. Ich habe noch einen Imker, ich habe jemanden, der Pilze sammelt. Ja. Da vorne hat noch einer irgendwie eine Räuser mit einem Zander drin, keine Ahnung. Ne, ist halt irgendwie irgendeiner räuchert hier Aal, keine Ahnung. Der Jäger hat auf einmal angefangen. Wenn ich meinen Jäger am ersten Tag gefragt hätte, ob der Nadeln sammelt, ob der Blüten sammelt, ob der in die Robinienblüten reingeht. Also mittlerweile geht unser Jäger bei Weitem häufiger an die Bäume ran, als in den Wald, um Tiere zu schießen. Ja. Ja, weil wir diese Mengen, die wir mittlerweile auch brauchen, teilweise ein kleiner Gebietsjäger gar nicht bedienen kann. Ne? Ja. Also irgendwie, aber mittlerweile ist der für uns unverzichtbar, in den Projekten Dinge zu sammeln. Ne? Hätte ich ihn am ersten Tag gefragt, dann hätte er mich vom Hof gekickt. Ne? Das hat irgendwie, um was wir mittlerweile mit den Jungs da draußen aufgebaut haben. Der hat mittlerweile einen Sohn. Der ist jetzt genau so alt, wie ich jetzt hier bin. Der ist jetzt 23, übernimmt jetzt das Geschäft von Vatern. Der ist damals gerade zur Welt gekommen, wo ich hier im Rutz angefangen habe. Der ist sozusagen, wir sind zusammen groß geworden. Und der geht mit seinen Kumpels mittlerweile dann in den Wald rein und organisieren wir mittlerweile da direkt Pläne, die wir schreiben und alles. Aber das sind Projekte, die haben halt auch gebraucht. Also da muss man ganz klar sagen, brauchte ich oder wir hier eine ordentliche Portion Geduld.
Okay. So, jetzt haben wir 25 Jahre Rutz und das steht ja unter dem Motto Rutz Remastered, heißt euer Menü. Ja. Und was bedeutet das?
Oh, das ist, also wir haben uns ja im Grunde genommen noch nie großartig wiederholt. Ich glaube, wir haben uns einmal, haben wir dem Druck nachgegeben in der Zeit, wo wir den Karpfen so ein bisschen ins Heute gebracht haben. Wir nehmen uns ja immer Projekte, die spannend sind. Also nicht alle Projekte in der Region müssen unweigerlich Everybody Dali sein. Im Gegenteil, also ich glaube, dass es die meisten Sachen, die bei uns wachsen, also wir mögen Brot, wir mögen Kartoffeln, glaube ich, halt irgendwie so ein bisschen. Aber da gibt's halt bei Kohlrabi fängt es schon an. Viele Leute, bei Kohl geht's weiter. Das sind Sachen, die aus der Mode kommen. Das ist halt wie bei Beete zum Beispiel, rote Beete. Das ist halt irgendwie. Es gibt halt so unterschiedliche Projekte, wo man nicht unmittelbar, wir haben hier Forelleneier vor uns stehen, halt irgendwie simpelste Sachen, wo man nicht bei jedem irgendwie gleich auf Liebe stößt. Ne? Das sind Sachen, die man lernen muss, die man in seiner Kindheit vielleicht auch gar nicht kennengelernt hat. Und ich glaube, dass wenn man einmal etwas schlecht gegessen hat, dann merkt man sich das so instinktiv, dass man sich irgendwann wahrscheinlich bei bestimmten Sachen gar kein zweites oder drittes Mal eine Chance gibt. Und das sind aber so Projekte, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, auch gerade seitdem ich hier bin in den letzten 23 Jahren, dass wir genau diese Erinnerung an diese Produkte halt hier versuchen so zu verarbeiten, dass egal wie schwierig das Produkt auch scheint, wie zum Beispiel Karpfen, dass wir das so zugänglich machen. Ich habe gesagt, die Challenge habe ich mit dem Karpfen damals aufgenommen, halt irgendwie, wo ich mich mit dem Bluefin-Thunfisch angelegt habe, weil wir im komplett internationalen Standard absolute Fischschwärme so reduzieren, dass wir immer wieder Probleme mit den Beständen haben. Mhm. Wir aber konsequent auch gerade, umso weiter man hier in die Region kommt, die eigenen Ressourcen eigentlich für minderwertig betrachtet hat, also diesen Blickwinkel zu kriegen. Ja. Und ich habe mich damals halt einfach mit dem Bluefin angelegt, ich gesagt, ich gehe erst dann auf die Karte, damit, wenn ich ein Gericht habe, mit dem ich mich und damit die Gäste genauso überzeuge, wie andere Restaurants jetzt mit Thunfisch machen würden. Und das haben wir denn damals, die Challenge haben wir uns auferlegt. Das ging um die Schlachtung, das ging um Ikishibe-Schlachtung, das ging um Fischreifung, das ging um Garumsansetzen, Schuppen ausbacken und dann das ganze Gericht auf die Beine stellen. Und das war das erste Gericht, ich hole jetzt da aus, wo wir auch von den Gästen wirklich gefordert bekommen haben, auch heute wieder in diesem Jubiläumsjahr, dass wir das auf die Karte draufnehmen, weil es halt auch allein dieser Bauch, wir haben eine Rippe aus dem Bauch von dem Karpfen rausgeschnitten, die war einfach outstanding. Das war ein Garum eingepinselt, eingekochten Lack halt irgendwie von dieser Fischsoße. Da ging ein bisschen Tomatefrische rein, das haben wir ganz kurz gegrillt. Diese Soße mit der Tomate hat an den Rippchen durchgezogen, 6 Stunden, hat so ein bisschen karamellisiert auf der Holzkohle. Und das Garum haben wir auch mit der Tomatensäure wieder drauf gespritzt. Das war so outstanding. Das hast du von dieser Rippe runtergezogen und du wolltest nichts anderes essen. Und das waren die Challenge, die wir zum Beispiel mit dem Garum hatten, haben wir aber halt auch bei anderen Gerichten. Und das ist schon so, wo man sagt, auch wenn wir in der Vergangenheit ganz viele Sachen haben, wo wir Entwicklung drin sehen und immer wieder neue Projekte hatten, die wir angestrebt haben, es ist jetzt einfach mal schön zurückzuschauen. Ne? Also wo man sagt, für uns war halt Weiterentwicklung immer wichtiger. Also Gerichte reanimieren wirkte zu einem gewissen Zeitpunkt auch als Stillstand. Okay. Manche Sachen wollte ich so, wie wir sie damals gemacht haben, auch eigentlich gar nicht mehr auf der Karte haben, weil wir uns selber ja auch Karte für Karte immer wieder weiterentwickelt haben. Aber jetzt einfach die Möglichkeit zu haben, halt auch so auf bestimmte Gerichte, ist ja wie für mich wie so eine Zeitreise. Ne? Ja, wir haben teilweise so outstanding Gerichte. Das ist so wie Bilder, die man für sich persönlich perfektioniert hat, zu malen, nicht an die Wand hängen darf. Ne? Es hat irgendwie, man malt sie und dann werden sie nie aufgehängt, sondern verschwinden irgendwo in einer Dunkelkammer. Ne? Es hat irgendwie, oder du schreibst eine CD, ne? Es hat irgendwie, wo du schreibst Lieder, setzt dich mit Musikern hin, übst an Stücken, spielst die ein, sagst, okay, das ist unsere perfekteste Variante. Und dann werden die auf CD aufgenommen und bei uns wird diese CD nicht aufgenommen, sondern klar, wir ist sozusagen One-Hit-Wunder, weil wir in dem Augenblick den Moment erleben und weil wir es auf die Karte nehmen, weil wir glauben, jetzt ist der perfekte Moment und dann gehen die wieder runter. Also man schafft nichts für die Vergangenheit. Und für mich war das jetzt schon unfassbar schöne Zeitreise, einfach mal so ein bisschen Rückblick zu haben und auf die Gerichte zu schauen und ja, jetzt das erste Mal so auch den Blick nach hinten zu wenden.
Ja, und wie seid ihr da vorgegangen? Euer Archiv muss ja relativ groß sein, sage ich mal. 25, 20 Jahre. Rezepte, alles rezeptiert wahrscheinlich.
Nein, nicht alles.
Seid ihr reingestiegen? Also durchgeblättert oder hast du das in deinem Kopf?
Wir sind selten mit dem Team so groß gewesen wie jetzt. Also wir haben uns immer nach vorne gearbeitet und dadurch, dass wir aber auch nie nach hinten geschaut haben, haben wir selbst die Rezepte, die wir perfektioniert hatten, halt irgendwie ist ja auch so ein Lernprozess, wo man so sagt hat, irgendwie nicht nur, weil man es jetzt auch 2-3 Monate gekocht hat oder heißt es, dass man in der Zukunft noch genau weiß, wo die Feinheiten saßen. Aber wenn ich ehrlich bin, irgendwann haben wir natürlich auch angefangen, die Sachen für uns persönlich, wenn wir so perfektioniert hatten, halt auch allein das, was ans Team weitergeben können. Das ist ja die Perfektion, die nachher eigentlich entsteht, dass man nicht nur an einem Tag, wenn man sagt, jetzt ist das Gericht so, wie ich es mir wünsche, sondern die grundsätzliche Frage, die Challenge ist, mit seinem Team, mit seinen Leuten auf beim Service das so an den Gast zu bringen, wie wir es an dem Tag empfunden haben, wo wir glauben, jetzt ist es fertig und das muss man archivieren, das muss man an sein Team weitergeben. Wir haben, wenn wir ehrlich sind, ganz ehrlich Glück gehabt, jetzt auch im Winter, dass es halt nicht so eine Saison wie Frühsommer oder so wäre. Ne? Also wenn ich jetzt den kompletten Zugriff auf die komplette Palette gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich durchgedreht, dann hätte ich wahrscheinlich schon ein Jahr lang gebraucht, um mich da zu reduzieren, weil, aber jetzt war das einfach toll mit den Gerichten, die jetzt sozusagen zum Jahresstart funktionieren, die Sachen, die wir jetzt haben, auch die Sachen, die wir eingeweckt haben und da waren jetzt, sage ich mal, auch wirklich unfassbar tolle Highlights auch mit dabei und wir haben jetzt auch gesagt, wir werden jetzt auch über das Jahr auch wieder
andere Gänge auch generieren. Ja. Also nicht mehr in der Größe, ja, sondern es werden jetzt auch übers Jahr Gänge mit der Saison halt auf der Karte Platz finden,
ja,
wo wir jetzt eigentlich auch gar nicht die Möglichkeit hatten. Aber das ist schon ganz spannend auch zu sehen. Also wir haben halt festgestellt, dass jetzt auch auf der jetzigen Karte, wir haben den Faible für Haselnüsse, wir haben den Faible für Wald, für Nadeln, für harzige Aromen, mhm, etc. Fischeier, Fischgarum. Also man merkt schon, dass sich das hier oder da, auch wenn man so ein Highlight-Menü schreibt, halt irgendwie auch nicht unbedingt wiederholt, aber dass man halt da auch Vergleichbarkeiten hat, die sich wie so ein Leitfaden durch unsere Küche ziehen. Und da werden sozusagen so einzelne Spitzen wahrscheinlich, okay, jetzt auch wieder mit der Menüführung auch, ja, wieder verschwinden. Aber das war zum Beispiel uns gar nicht umgänglich, dass wir also jetzt überlegt haben, die meisten, also ich achte ja nicht nur auf Geschmack, sondern auch auf Haptik, auf, ja, Biss.
Ja.
Wenn du einen Löffel durchziehst, wie das Gericht beim Essen wirkt und dass, ja, es nicht langweilig, nicht monoton ist, dass nicht jeder Löffel gleich schmeckt, dass der Gang sich beim Löffel entwickelt. Und da haben wir halt so bestimmte Elemente, die manchmal so ein bisschen untergehen und die manchmal total spannend in der Kombi sind. Aber, ja, die durften sich natürlich jetzt auch nicht, okay, zu sehr wiederholen.
Okay, vielleicht war das ein gutes Stichwort, dass wir uns jetzt mal ein Gericht angucken, was hier schon die ganze Zeit neben uns steht, und zwar auf einem Tablett in all seinen Komponenten, teilweise angerichtet, teilweise fehlt noch was. Und ich würde sagen, Marco führt uns jetzt mal da durch, was wir hier genau vor uns haben.
Also im Grunde genommen, ich richte mal an, also ich nehme mal den wunderschönen, noch vollkommen dreckigen, sandigen Kohlrabi beiseite. So ein Kohlrabi darf Sand haben, ne? Ja. Hat irgendwie, weil der wächst in der Tat nicht in der Erde, aber direkt da drüber, ja, ja. Sachen, die man ja, wenn man im Supermarkt einkauft, nicht mehr kennt halt irgendwie. Sachen müssen schön sein, die müssen, ja, perfekt, ja, aussehen, müssen aber dafür nicht mehr schmecken. Bei uns ist es genau andersrum, wo man sagt, wir lagern die Sachen auch im Sand, dass die halt möglichst nicht austrocknen, dass die halt den Eigengeschmack behalten. Also Karotten werden in Sand gelagert. Ja. Die halten die Feuchtigkeit, die halten die Temperatur und halt auch den Geschmack. Wir haben hier den Kohlrabi. Ich sag mal, die Headline war, ich lese mal, Quellforelle, Kohlrabi und Holzkohle.
Okay. Woher kommt denn die Forelle? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, wir hatten in der Tat, da muss man fairerweise sagen, wir haben ganz, ganz lange bei 25 Teiche, mhm, unsere Forelle bezogen. Wir haben da unfassbar schöne Zusammenarbeit gehabt, was die Tiere angeht, in jeder Größe, weil meiner Erfahrung es bis zu dem Zeitpunkt kein besseres Produkt aus der Region gab, weil die Ansprüche an unseren Produzenten ist ja eigentlich, was braucht diese Forelle, mhm, und was hat eigentlich in der Vergangenheit gestört? Und stören tut halt bei jeder Art von Binnenfisch oder bei Teichfisch, wenn die Dinger einfach nur nach Alge schmecken, wenn die nach Schlick, mhm, ganz unten, mhm, am Boden schmecken.
Ja.
Und ein Fisch, haben wir halt festgestellt, schmeckt prinzipiell nach dem, wo drin er schwimmt und, mhm, wo drin er steht. Und das wird auch nicht mehr los. Also die Karpfen, man nehmen ja früher auch gerade die Teichkarpfen. Meine Oma hat die noch 3 Wochen lang in der Badewanne schwimmen lassen, weiß ich noch. Aber da gab es den Karpfen halt auch wirklich nur zu Weihnachten. Das war, ja, eine Frage, die haben wir uns gestellt. Warum gibt es eigentlich so einen tollen Fisch, wenn man damit umgehen kann, nur, mhm, Weihnachten oder Silvester? Es gibt nur ganz wenige Regionen, ja, wo der Karpfen einen höheren Bezug zur Kulinarik hat oder in Gerichte und in der Küche eingearbeitet ist. Das sind Sachen, die wollen wir natürlich verändern. Das ist ein, ja, Blickwinkel. Und bei der Forelle ist genau das Gleiche. Es gibt Leute, die mögen die Gräten nicht. Es gibt Leute, die mögen den Schlick nicht. Es gibt Leute, die mögen die Haut nicht. Dann mögen die die Haut, aber im Ganzen gebraten nicht, denn nur als Filet. Also es gibt ja so unterschiedlichste Ideen von dem. Wir sind jetzt hier bei der Forelle gar nicht beim Braten davon ausgegangen, sondern wir haben eigentlich geguckt, ein wahnsinnig schönes, schlankes, frisches Gericht zu entwickeln, mhm, und haben, und dafür brauchen wir, also die Authentizität dieses Gerichts liegt in der Qualität des Fisches, ja, und deswegen brauche ich kristallklares Wasser.
Ja.
Und bei 25 Teiche, die haben jetzt leider abgeschlossen letztes Jahr, haben wir auch geführte 25 Jahre lang von Forellen bezogen. Und die hatten eine Quelle hinterm Hof. Ne? Also, ja, im Grunde genommen brauche ich den Gebirgsfisch, ne? Und ich brauche nicht den, der irgendwo nach Schlick schmeckt. Und, mhm, wir haben aber das Glück gehabt, auch in der letzten Zeit zu suchen, weil uns traurigerweise natürlich diese Situation mit 25 Teichen, also das ist, ich leide da immer so ein bisschen, wenn wir so tolle Partner gefunden, ja, haben, mit denen wir was aufgebaut haben. Ja. wenn die sozusagen aufhören. Und wir haben aber das Glück gehabt, in Schleswig-Holstein einen Hof zu finden, der genauso hochwertig arbeitet halt irgendwie, was die Wasserqualität, mhm, des Fließwasser, Sauerstoff, die Temperatur angeht halt irgendwie. Weil im Grunde genommen brauchst du kaltes, also klares Wasser, wie in einem Gebirgsfluss oder wie in einem See ganz unten. Ne? Das ist halt ja irgendwie, um so ein Produkt zu ziehen, um wo der drin schwimmt, dass der nicht in eigenem Mist drin steht, dass der auch nicht in einem Schlick vom Feuer drin steht und alles halt irgendwie. Wir haben da einen Hof, den wir leider nicht verraten dürfen. In Schleswig-Holstein gefunden, da haben wir zu lange dafür gesucht. 25 Jahre. Leer
gekauft.
25 Teiche haben wir mal gerne in Kontakt geteilt, weil umso mehr er verkaufen konnte, umso besser wäre es für alle. Im Grunde genommen, aber wir haben jetzt jemanden gefunden, der halt auch kaltes, klares Wasser direkt auf dem Hof hat. Denn Pumpanlagen, Sauerstoffanlagen haben halt irgendwie, dass die sich bewegen können, dass das Wasser abgeführt wird, dass das sozusagen in einer Quelle schwimmt halt. Und mittlerweile muss man ganz klar fairerweise sagen, die Forelle hat vielleicht auch in der Fangvergangenheit gar keine Chance gehabt, auch wieder Karpfen, weil wir unsere Flüsse so verdreckt hatten halt irgendwie, dass man aus diesen Flüssen in zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe mit Kochen, aus den Flüssen nichts essen wollte. Das Wasser hätte es auch nicht getrunken, dann hätte es im Dunkeln geleuchtet. Ich schwör. Und wir haben aber mittlerweile da halt ein bisschen die Köpfe angeschaltet, haben die Flüsse einigermaßen wieder sauber gekriegt und wir kriegen auch ganz viel Fisch, zum Beispiel von den Müritzfischern. Mhm. Da ist kristallklares Wasser, Naturschutzgebiet etc. Und auch dieser Fisch kommt aus einem, wirklich aus einer Bodenquelle, wo das Wasser bei 4 Grad austritt und insofern auch über den Sommer nie wärmer wird als 10, das heißt halt irgendwie, es bleibt immer unter 10, das erhitzt sich nicht, weil immer durchlaufend eiskaltes Wasser ist. Mhm. Und das ist, sag ich mal, die schönste Grundvoraussetzung für eine Forelle.
Okay, da haben wir die Forelle zum Rechteck geschnitten und da drauf ist Kohlrabi. Und jetzt liegt hier von deinen Kollegen schon aufbereitet, einmal laktofermentiert und in Buttermilch eingelegt. Ist das beides da oben drauf?
Genau. Also wir haben eigentlich im Grunde genommen bei der Forelle, kommt es immer darauf an, wie man die schlachtet, wie frisch sie ist. Also die grundsätzliche Grundvoraussetzung ist, nicht nur frischen Fisch zu haben, sondern halt den Fisch auch binnen 24 Stunden bei uns ins Restaurant reinzukriegen. Das ist die Challenge für den Fischer. Mal frischer Fisch nützt nur an dem Tag, wenn er auch geliefert wird. Wenn er irgendwo noch 4, 5, 7 Tage irgendwo bei einem Händler rumdümpelt, ist die eigentlich nicht geholfen. Das ist ja auch eine Sache, die wir herausgefunden haben, selbst wenn ich frischen Fisch bestelle und der Verkäufer gar nicht weiß, von wann der Fisch ist, halt irgendwie ist er mir keine große Hilfe. Ja. Also dieser Fisch, der geht direkt gleich los und geht zu uns ins Restaurant, morgens noch im Wasser, dann werden die geschlachtet. Hier sind lustigerweise keine Ikejime-Schlachtung halt irgendwie, weil es den Fisch nicht weiterbringt, weil wir hier auch gar nicht großartig reifen lassen wollen. Hier werden die geschlachtet und werden auf den Weg gebracht. Mhm. Die Challenge hier ist nur, bevor die nachher starr werden, halt irgendwie, dass wir die filetieren können, dass wir die wirklich in einer absoluten Sashimi-Qualität abends für unsere Gäste bereithalten können. Wir gucken und jetzt geht's um Eigengeschmack. Ne? Also das ist im Grunde genommen, die Forelle an sich ist der Grundbaustein. Die Forelle an sich reicht sich aber bei einem Gericht wie solch einem nicht ausschließlich, weil wenn wir in Kombination setzen, die Forelle in Kombination setzen wollen, brauchen wir Elemente, die jetzt dieser Forelle helfen. Mhm. Das ist unsere Grundphilosophie, dass wir diese drei Bausteine, die immer auf der Karte draufstehen, und zwar der Reihenfolge nach, also da steht Quellforelle, Kohlrabi und Holzkohle, in der Reihenfolge soll das Gericht kommen. Wenn da vorne ein Kraut steht, wie bei zum Beispiel im anderen Gericht, Brunnenkresse oder Kapuzinerkresse und Kaninchen, dann wäre jetzt die Kapuzinerkresse der Star. Hier ist es aber wirklich die Forelle, weil wir einfach zeigen wollen, was so ein tolles Produkt kann. Und die werden jetzt leicht eingesalzen. Wir haben hier vor einem Jahr sozusagen über 10 Monate ein Forellengarum angesetzt aus den gleichen Tieren. Das heißt, wir machen ein Ferment. Der Vorteil ist, es ist halt keine Fischsoße aus dem Handel, weil wir hier bei den Produkten oder selber machen können, immer den Selbstgehalt aufs Minimum selber bestimmen können.
Ja.
Nehmen wir keine Kiemen, nehmen wir keine Innereien, können wir mit dem Salz runtergehen. Dann wird eben elegant, nussig, wollen wir ein bisschen deftiger haben. Dann gehen schon teilweise auch Innereien mit da rein, was auch da absolut Sinn macht. Dann müssen wir aber auch mit dem Salzgehalt hoch, dass es uns nicht vergammelt. Wir sind jetzt hier bei 9% Salz bei einem Garum. Hier ist wirklich nur die Forelle an sich ohne irgendwelche Bausteine reingegangen, die sozusagen einen höheren Salzgehalt brauchen. Wenn man im Handel zum Beispiel kaufen würde, das ist einer der ersten Unterschiede, werden wir beim Doppelten an Salz.
Okay.
Das Zeug steht, ne? Das kann ganz Löffel reinstellen, halt irgendwie. hier sehr elegant. Und da wird jetzt eine Viertelstunde, bevor wir anrichten, die Zeit hatten wir jetzt auch gerade, die Forellenfilets eingepinselt und dann damit mariniert. Dann wird sie sozusagen gleich angebeizt, die wird aromatisiert und mit dem schönsten Ich-Anteil an Forelle halt irgendwie schon mal geschmacklich auf den Weg geschickt. Reicht doch nicht aus. Wir haben von der Forellenzucht Forelleneier, wo wir 18 Forelleneier drauf tun. Nicht 12, nicht 13, das sind 18, sind auch nicht 20. Weil genau mit diesen 18 Forelleneier die Forelle so ein bisschen die Jodigkeit, der Eigengeschmack so ein bisschen nach oben, nach vorne gezogen wird. Also auch das hilft der Forelle zu glänzen, nach vorne zu kommen. Und weil mir das immer noch nicht reicht, haben wir Forellengarum, die Forelle, die Forelleneier. Haben wir Forellengarum noch aufgespritzt.
Genau, das liegt in kleinen Spritzbeuteln, Reisessig, Gel, Garum und Holzkohle.
Genau. Und in dem Spritzbeutel, wo Garum draufsteht, haben wir eine Immersion mit dem Garum, mit dem Forellengarum hergestellt und da gehen wir noch in der dementsprechenden, auf der Milligrammwaage abgezogenen Menge von dem Garum etwas drauf, dass sich das ganz elegant immer zum Fisch dazu packt. Das Ziel ist es am Ende, wenn man es isst, diesen Fisch unfassbar fein, elegant zu spüren. Wenn ich ihn übermariniere, schmeckt man nichts. Wenn ich ihn überlege mit zu vielen Komponenten, merkt man auch nichts. Die Eleganz, wie der Fisch, die Forelle nachher rauskommt, ist nachher entscheidend. Also geben wir von dem Garum noch was drauf. Und weil mir das immer noch nicht reicht, haben wir die Haut von der Forelle genommen, weil wir jetzt sozusagen sehr elegant, zu leicht, zu frisch werden und irgendwie so ein bisschen so einen Bauchstein dabei hätten, der so ein bisschen noch intensiver ist, ein bisschen das Gericht nach vorne hebt, haben wir die Haut genommen von den Forellen, haben die getrocknet, haben die ausgebacken und machen die, geben die komplett frisch ausgebacken als allerletzten Handgriff nochmal mit drauf, als letzten Baustein, der der Forelle hilft. Und so haben wir halt unterschiedliche Baustelle, die alle aus einer anderen Ecke kommen. Das eine gebacken, das andere ein bisschen mehr jodiger, das eine ein bisschen mehr Salz. Und Nussigkeit und die Forelle an sich und all diese Sachen helfen im Querschnitt, naja, dem Gericht, um das nach vorne zu bringen. Und für mich ein brillanter Mix.
Ja, das heißt, da ist jetzt schon alles drauf, also Forelle, dann Garum und die Eier.
Genau.
Genau, und darauf kommt dann der Kohlrabi.
Genau.
Okay.
Dann setzen wir daneben die Holzkohle, die setzen wir halt auch, die Haut bringt ein bisschen also Kraft dieses Gebackenen. Die Holzkohle an sich, weil wir jetzt diese Forelle nicht gebraten haben, haben wir eine Molke genommen, haben in diese Molke glühende Holzkohle reingeworfen, halt irgendwie, wir nehmen da sozusagen einen Bindschotan. In dem Augenblick, weil wir einen sehr klaren Geschmack brauchen. Wenn wir das noch ein bisschen dreckiger bräuchten, würden wir fast Buchenholz nehmen.
Ja.
Aber hier haben wir Bindschotan, also Steineiche genommen, versteinerte, haben das auf den höchsten Punkt gebracht, haben die zum Glühen gebracht, haben die Glut lange abgeklopft, dass keine Asche mehr draußen dran ist und geben das in die Molke, Deckel drauf und kurz ziehen lassen. Dann natürlich sagen, über diese Holzkohle und über diesen Röstgeschmack, der da entsteht, hat sich diese Molke aromatisiert und die haben wir halt auch emulgiert und die setzen wir daneben. Das war, macht das Gericht einfach unfassbar spannend. Ohne dem wird das Gericht eigentlich halt auch was zu frisch, zu elegant und auch für uns Deutschen vielleicht auch so ein bisschen banal. Also wir brauchen das ja ein bisschen dreckiger. Säure kommt von Riesling-Essig mit dabei. Säure ist für uns elementar wichtig halt. Da nehmen wir halt unterschiedlichste Bausteine. Entweder haben wir irgendwelche Nadeln eingelegt, wenn wir sie brauchen. Hier haben wir halt eher normale, sehr elegante, eher fruchtbetonte, aber nicht zu fruchtige Säure gebraucht. Hier haben wir Riesling-Essig genommen, haben das leicht geliert. Und dann gehen wir wirklich mit dem Kohlrabi weiter. Wir haben, das sieht man hier nicht, doch hier nochmal dabei, das ist sozusagen jetzt nicht mit auf dem Tablett drauf. Wir haben von oben angefangen, haben wir Kohlrabi genommen und haben den einfach entsaftet, haben diesen klaren Saft, der sich da oben dran absetzt, also dieser pure, wahnsinnig schöne, echte Kohlrabi-Geschmack, den haben wir da oben drauf. Den haben,
pinselt,
oder? Nee, das ist so leicht geliert, ausgegossen, ausgestochen und das sieht man eigentlich gar nicht. Das ist der schöne Glanz.
So eine durchsichtige Haut.
Ja. So genau wie so eine durchsichtige Haut oben drauf gepackt halt oder irgendwie, dass wir aber auch diesen Kohlrabi-Geschmack in Pursten haben. Wir haben 12 Stunden den Kohlrabi hauchdünn aufgeschnitten und Lacto fermentiert und um diese Molke mit nach vorne zu bringen, haben wir sie halt 24 Stunden lang in Buttermilch eingelegt. Mhm. Also so ein bisschen auch nochmal diese Lactoaromen mit reingebracht. Ja. Und haben die halt in gleicher Menge oben drauf. Vielleicht gibt es ein Bild nachher für alle anderen bei dem Podcast halt unten drunter, dass man das sehen kann, und haben das sozusagen in Karos oben drauf getan. Man muss ganz klar sagen, dass wir halt auch bei der Anrichteweise sind wir hatten jetzt ja auch irgendwie gerade relativ kürzlich das Bauhausjahr, 150 Jahre Bauhaus. Mhm. Und wir haben in der Tat halt auch hier das Thema Bauhaus als Stilkomponente uns gewünscht und auch genommen, wo wir gesagt haben, die Einfachheit der Form, also Viereck auf Viereck, Viereck auf Viereck, das ist sozusagen alles plan, alles Ton in Ton, alles sehr elegant. Unser Besteck ist halt auch Bauhaus-Besteck halt irgendwie insofern. Also wir sind hier immer noch alles sehr hell, der Fisch ist hell, die Eier sieht man nicht, der Kohlrabi ist hell, der alles zudeckelt, der Teller. Es ist alles Ton in Ton und Form in Form. Die einzige unterschiedliche Form, die ihr nicht sehen könnt, ist der runde Teller. Ansonsten haben wir wirklich Vierecke aufeinander gereiht. Und selbst die Fichtennadeln, die sozusagen diese leicht harzige Aromatik bringen, haben wir hier auch nochmal in Viereck draufgebracht, um diese Form aufzugreifen. Und das ist so, wie der Teller auch an den Gast kommt, in dieser Schlichtheit, aber wahnsinnig schön Eleganz. Dann geht die Soße drauf, die bringt, wenn wir am Gast sind, hier sind wir an Oxalsäure gegangen, die wir leicht emulgiert haben.
Ja. Eine sehr schön rot leuchtende Soße, durchsichtig, transparent.
Und es ist halt fermentierter Rhabarbersaft, wo wir sozusagen die rote Farbe vom Rhabarber genommen haben, dann roten Oxalis genommen haben, den dazugegeben haben, halt hier, wie artverwandte Säure genommen haben. Also die Oxalsäure bitte nicht von den Bienen und aus dem Bauhaus verwechseln, sondern die Oxalsäure, die im Rhabarber und in den Klee drin ist, parallel ein unfassbar schönes rotes Bild dazu gibt halt irgendwie. Dann haben wir keine Fichtennadel als Öl, sondern wir haben Wacholdernadeln genommen, haben aus diesem Wacholder, der hier in den Wäldern wächst, ein Öl gemacht und haben das zu der Säure dazugegeben, weil das diese leicht die harzige, sehr, sehr schöne Note halt ergänzt. Und man muss sagen, ich kann halt total verknallt in den Teller, weil ich die wirklich auch optisch sehr, sehr gerne mag. Also das sind auch so Sachen, die für mich auch stimmen müssen. Ansonsten könnte ich, wenn der Geschmack stimmt und die Produkte stimmen, muss das für mich halt auch optisch passen. Ansonsten kann ich den Gang noch nicht schicken. Und jetzt ist es perfekt und für uns ist es einfach schön. Also wenn wir jetzt den Streu mit der gebackenen Haut daneben machen würden, würde es wahrscheinlich optisch schöner aussehen. Ich habe aber festgestellt, dass wenn man den Streu genau in die Mitte drauf macht, halt irgendwie, dann isst man es irgendwie genau so, wie ich es mir wünsche, weil dann ist dieser ganze Streu auch überall. Hier geht es dann nicht mehr um Schönheit. Und manchmal ist es dann halt auch so, wenn wir anrichten, dass wir das Schöne halt irgendwie auch zerstören, dieses Perfekte, ein bisschen Unperfekte hinterlassen, wenn man es nachher isst. Dann nehmen wir wirklich den Streu einfach direkt so einen fast ganzen Löffel auf die Mitte drauf machen.
Oder Esslöffel.
Und weil am Ende hört es jetzt auf mit der Schwärmerei, sondern jetzt geht es um Genuss. Und jetzt geht es wirklich nur, und bei mir geht kein Teller raus, der nicht schmeckt. Also Optik wird niemals dem Geschmack untergeordnet, sondern am Ende des Tages steht Genuss für uns immer noch im Vordergrund und das muss passen. Und manchmal ist es halt auch schön, wenn man so, geht mir zumindest manchmal auch so perfekte Sachen so ein bisschen wieder korrigieren kann. In dem Augenblick mag ich ganz gern. Und jetzt müsste man relativ schnell essen, weil anfängt auch der Streu, das machen wir ja im Gast, in der letzten Sekunde.
Ja.
Weil jetzt der Streu natürlich auch auffängt aufzumrechnen.
Ja.
So. Haben wir was vergessen? Kohlrabi-Qualität. Also ich will jetzt gar nicht großartig jetzt den Landwirt raushängen. Aber es gibt so eine Unterschiede beim Kohlrabi, das ist wirklich wichtig. Also Kohlrabi ist bei mir eine Kindheitserinnerung insofern. Mein Opa, wenn er im Garten gearbeitet hatte, der hat irgendwie versucht, alles zu perfektionieren. Wir hatten, keine Ahnung, so gefühlte über 10 Kirschsorten. Mhm. Also jeder Kirschbaum hat eine andere Zeit, einen anderen Geschmack gehabt, war eine andere Form von Süßkirsche, von Knuppern, von Herzkirschen, von gelben Knuppern, von bunten gelb-roten. Und die sind halt nicht nur alle unterschiedlich im Geschmack gewesen, halt auch unterschiedlich in der Zeit. Dann gab es Glaskirschen, dann gab es unterschiedlichste Sauerkirschen. Und so bin ich aufgewachsen. Und ich bin in meiner Kindheit halt auch mit Kohlrabi aufgewachsen. Und mein Opa, wenn ich zu ihm im Garten gegangen bin, hat er mir einen Kohlrabi abgeschnitten, hat den mit seinen Gartenhänden da kurz abgewaschen, in seiner riesen gusseisernen Wasserwanne.
Ja.
und hat mir den mit seinem, damals gab es ja noch so rostige Messer. Meine Großeltern hatten noch so Messer, die gerostet hatten, halt irgendwie, keine Ahnung, mit dem Gartenmesser das Ding geschält. Und der Kohlrabi war außenstand, so wie er da war, einfach so lecker gewesen, dass ich ihn einfach geliebt habe, weil der Geschmack hatte halt nicht wie Chlor geschmeckt hatte, weil der besteht natürlich viel aus Wasser. Und die Frage ist halt natürlich auch, das fängt bei der Sorte vom Kohlrabi halt auch an und das fängt natürlich beim Landwirt an, was auf den Kohlrabi in den Boden reingeht, weil der Kohlrabi schmeckt natürlich ganz klar nach der Sorte des Kohlrabis und von dem Landwirt, wie er den da hält. Und schmeckt natürlich bei so einem hohen Wasseranteil natürlich halt auch nach dem, welches Wasser man dann nimmt. Wenn wir das jetzt essen, muss man es halt, also die grundsätzliche Idee ist.
Ist es ein Löffelgericht?
Ja,
ist
es alles.
Gabel, aber
alles. Es ist halt schwierig. Ja, eine der Sachen bei uns ist nachher, eigentlich ist alles mit dem Löffel zu essen.
Ja.
Und dennoch brauchen wir ein Messer, um den Fisch zu schneiden. Ja. Und wir brauchen auch vielleicht ein bisschen weniger die Gabel, aber weil es halt ungewohnt ist, nur mit Löffel und Messer zu essen, ist es dann teilweise für unsere Gäste nicht ganz so easy. Aber das sind so Sachen, wo wir darauf hinweisen, weil fast alles Löffelgerichte bei mir sind, weil es für mich ganz wichtig ist, wie die Gerichte nachher beim Essen im Mund zusammenkommen. Und das ist die Eleganz. Irgendwann kommt ein Kraftbaustein dazwischen. Es passiert halt die ganze Zeit etwas, wie der Gang sich beim Essen entwickelt. Weil die Challenge ist wirklich, wie du merkst, das ist so halt frisch, es soll elegant sein, es soll halt nicht komplett übersteuert sein. Mhm. Und trotzdem muss es halt diese Essfreude halt auslösen. Mhm. Und deswegen sind meine Gerichte oft wirklich Löffelgerichte, weil die natürlich in der Endkonsequenz naja halt auch durch den Fond, den wir angießen, diese Soße, die ist für uns elementar wichtig, weil die ganz häufig diese ganzen Gerichte bei uns einfach verbindet. Und wenn man dazu keinen Löffel nimmt, hat man eigentlich nur das halbe Erlebnis. Und hier merkt man das halt auch, ne?
Aber ist auch krass, trotz der vielen Komponenten, wie der Fisch seine Qualität ausspielen kann. Wie lecker der Fisch einfach auch ist. Das ist schon sehr, sehr gut. Und bei Rhabarber habe ich erst gedacht, boah, so eine spitze Säure, aber die kommt hier ganz fein rüber.
Hm. Machst du uns eine große Freude mit?
Weil Leuten beim Essen zu hören. Ist immer gut.
Ich bin selber ganz begeistert. Schönes Frühstück.
Was ist?
Aber genau, und das ist halt das, wo wir dran glauben, dass die Produkte absolut sich auch international in den höchsten Standard halt auch irgendwie behaupten können. Ich sage immer, wenn Gerichte früher nicht geschmeckt haben, lag es immer an dem, der es zubereitet hat. Weil die Produkte könnten in der Vergangenheit auch in den seltensten Fällen etwas dafür. Und aber genau das ist die Challenge, die wir nachher haben und die natürlich halt auch, wenn wir nachher an den Gast rausgehen, auf den Punkt sitzen müssen. Und das ist halt auch in den 25 Jahren Erfahrung, die wir gesammelt haben. Das, was ich vorhin kurz meinte, ist, ein Gericht zu entwickeln, Verfahren zu entwickeln, den tollsten Kohlrabi auf der Welt zu haben, die Forelle genau da zu haben. Oder vielleicht einen Fischer, mal brauchen wir es mal nicht, auch Sachen Ikijime schlachten zu lassen, sind alles erstmal nur die Besorgung von Produkten. Ich sag mal, es gibt halt ganz viele Küchenchefs, die machen sich es wahrscheinlich einfacher. Die können halt extrem gut, die haben Shoppen perfektioniert, ne? Es hat irgendwie, die gehen normal an die Märkte, wie sie schon bestehen und schauen dann, dass sie denn da ein frisches Produkt dran kriegen. Okay. Und das ist absolut legitim. Aber diese Produkte, wie wir hier haben, auch gerade aus dem deutschen Raum, die müssen wir immer noch für uns perfektionieren. Die müssen wir immer noch lernen. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem egal, wie toll dieses Produkt im Vorfeld schmeckt. Es ist halt immer noch einfach nur der Baustein, aus dem wir nachher unsere Küche machen. Mhm. Und das ist nachher das Wichtigste, dass das auf dem Punkt ist. Und da haben wir natürlich auch gelernt, wie wir uns selber kontrollieren können, weil die schönste Idee taugt wirklich nur, wenn wir mit unserem Team dafür sorgen, dass jeden Tag unsere Gäste, jeder einzelne Gast, jeder Handgriff, jedes Gericht so präsentiert wird, wie an dem Tag, wo wir glauben, das war perfekt. Und es ist eine Challenge in der Selbstkontrolle, auch indem, dass man sich halt nicht arrogant drüber tut und sagt, man feiert sich nur selber, sondern auch dieses wirkliche Hinterfragen jedes einzelnen Handgriffes, dieses Kontrollieren, dieses Einlernen auch vom Team, das Zusammenkommen vom Team, und dann fängt unsere nächste wichtige Aufgabe an, weil der Podcast, weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt gerade rum haben, schon allein mit der Forelle. Aber generell, wenn wir diese ganze Geschichte so aufwendig erzählen würden am Tisch,
ja,
wie wir es gerade jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, dann wäre im schlechtesten Fall eine Haut drüber, es wäre zusammengefallen, es wäre der Haut gezogen etc. Und so haben wir sozusagen halt auch die Komponente von unserem Service halt irgendwie, wie unsere Service-Mitarbeiter mit den Gerichten an die Gäste rausgehen, wie wir dieses kurze Standing, diesen Blickwinkel, den wir dazu haben, halt charmant, elegant, nicht nervig, nicht klugscheißerisch, sondern halt auch irgendwie an unsere Gäste weitergibt. Wir schaffen nur Blickwinkel aus der Perspektive von den paar Sachen, wo wir glauben, dass es das Gericht auszeichnet. Und das ist halt daher auch die nächste Kunst, weil wir können in der Küche machen, was wir wollen. Wenn hier draußen das keiner transportiert, sind 50, locker 50, wenn nicht sogar 60% unserer Arbeit einfach im Eimer. Insofern sage ich mal, ist auch hier dieses Zusammenspiel extrem wichtig, wie wir mit unseren Gästen auch hier umgehen, und aber halt auch keinen Vertrag draus machen. Am Ende des Tages ist es immer noch Restaurantbesuch, und die Leute kommen nicht zu uns, um sich einen Studienvortrag anzuhören.
Das war doch ein schönes Schlusswort für diese Folge. Ganz am Ende sind wir noch nicht, weil ich habe noch ein paar Halbsätze für dich, die du gerne zu Ende führen kannst.
Ich bin gespannt.
Fangen wir mal an. Meine größte Küchenpanne war...
Oh, ich kann mich an meine Fehler mal nicht erinnern. Ich verdränge die und versuche mal daraus zu lernen. Ich sehe immer die Fehler drin. Ich habe aus allem, was ich bis jetzt gemacht habe, eigentlich immer etwas gelernt. Fällt mir auch in der Tat nichts ein. Es gibt Sachen, die wir übertrieben haben. Zum Beispiel, ich weiß mittlerweile, dass wenn wir Karpfen-Ikejime schlachten und 17 Tage reifen lassen im Dry-Ager, dass das anfängt zu prickeln. Insofern brauchen wir auch nicht mehr, wir sind mittlerweile bei 5 Tagen, aber so, wir haben ein paar Sachen rausgefunden, wo wir an die Grenzen gegangen. Küchenpanne fällt mir jetzt leider gar nicht ein.
Okay. Das beste Essen meines Lebens bisher?
Das ist unfair, weil das, was wir hier machen, ist wirklich Herzensangelegenheit. Ich muss immer in meine Kindheit zurückgehen. Also meine Großmutter, die hat früher Königsberger Klopse gemacht, die waren einfach outstanding. Da war eine richtige Kartoffel, da war richtige Butter drin. Das war auch ganz viel Butter in den Kartoffeln. Das war Kartoffeln, Butterpüree, Königsberger Klopse dazu mit Kapern, tolle Kindheitserinnerung.
Ja, das glaube ich. Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Meine geheime kulinarische Sünde, ich war gerade eine Woche in Spanien und habe mich mit bestimmt 25 Dosen Tintenfisch ins schwarze Tint eingelegt.
Okay.
Das ist ganz lustig, weil mein Kumpel, der da so ein kleines Haus am Wasser hat, eigene Zitronen im Garten hat, dieser Zitronensaft, dieser Dosentintenfisch, das ist für mich...
Und das Wasser.
Das ist meine geheime...
Okay.
Kulinarische Sünde. Ja.
Mein wichtigstes Küchengerät?
Ich glaube, es ist... Oh Gott. Mittlerweile der... Also zu Hause das Messer, wahrscheinlich hier der Dry-Ager.
Okay, den hatten wir noch nicht.
Ja.
Das ist gut. Und das schon der letzte jetzt, die Gastronomie der Zukunft wird?
Hoffentlich regionaler, nachhaltiger und nie langweiliger, als sie heute ist.
Ja. Und wir sind fast am Ende, denn eine Frage stelle ich immer gerne. Ich habe schon gesehen, wir haben um 11 Uhr aufgezeichnet. Da gab es Frühstück fürs Team. Was gibt's denn heute fürs Team zu essen?
Wir schauen. Ich finde, unsere Arbeit fängt, also wenn man über Wohnzimmer redet, muss man auch dafür sorgen, dass es halt, so wie ich ein Zuhause verstehe, dass die Leute sich hier auch so wohlfühlen. Und deswegen, wir bauen jeden Tag Frühstück auf, wir kochen jeden Tag vernünftig. Ich hasse es, wenn wir anfangen, selber zu sparen. Wir nehmen vernünftige Produkte, wir kochen vernünftig, wir kochen für das ganze Team. Wir sind mittlerweile allein hier am Standort. Wenn jetzt alle da wären, wären wir zu 25 mit den Spülern. Und wo auch diese Mahlzeiten, die wir hier einnehmen, halt irgendwie die einzigen Mahlzeiten sind, die die Leute teilweise am Team haben. Also ich hasse es, wenn wir halt nicht vernünftig essen oder wenn wir hier Murks kochen würden und wenn wir keine vernünftigen Produkte hätten. Und das hört mit den Säften auf. Also mir ist halt wirklich wichtig, dass wir hier vernünftig essen. Und deswegen bauen wir halt auch schon mit einem tollen Frühstück, fangen wir den Tag eigentlich schon an.
Ja. Okay, lieber Marco, ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben lange gequatscht und dass dein Team das möglich gemacht hat, dass wir hier ein Gericht quasi live zusammenbasteln durften am Tisch.
Vielen Dank für euren
Interesse. Das hat Spaß gemacht und dass ich es essen durfte natürlich auch. Vielen Dank.
Gern.
Und ich sag mal, bis bald.
Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht besprechen wir bald ein zweites Gericht.
Machen wir.
Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.